Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer betrachtete, fand ich auch einen Altar mit der Inschrift dem unbekannten Gott. Was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrt, das verkündige ich euch. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Menschenhänden gemacht sind. Auch wird er nicht von Menschenhänden bedient, als ob er noch irgendetwas nötig hätte, der doch selbst allen Leben und Luft zum Atmen und alles gibt. Und er hat aus einem jedes Geschlecht der Menschen gemacht, damit sie die ganze Erde bewohnen. Und er hat die Zeit ihres Bestehens und die Grenzen ihres Gebietes bestimmt, dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tastend fühlen und finden möchten, obwohl er ja keinem von uns wirklich fern ist. Denn in ihm leben und weben und sind wir. Wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, denn wir sind auch sein Geschlecht. Da wir nun Gottes Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, das Göttliche sei so wie Gold und Silber oder Stein, wie ein Gebilde der Kunst oder wie eine Erfindung der Menschen. Nachdem Gott nun über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall ihre Einstellung ändern sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er über die ganze Menschheit Gericht halten wird. In Gerechtigkeit durch einen Mann, den er bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Diese Rede hat Paulus in Athen gehalten. Und hier ist eine Antwort auf die Frage, die wir vorhin gerade von unseren Schauspielern aufgeworfen bekommen haben. Hier ist auch der Beginn für unsere neue Predigtreihe. Die Predigtreihe heißt Begeistert von Jesus. Und wir werden da Menschen begegnen, die von Jesus begeistert sind. Sie sind so begeistert, dass sie von ihm reden und andere Menschen begeistert werden. Aber die Leute sind alle ganz unterschiedlich. So unterschiedlich, wie wir auch unterschiedlich sind. Einer erzählt einfach nur, was er erlebt hat. Einer argumentiert. Einer macht eine Party, wo Jesus und seine Freunde auch dabei sind. Einer konfrontiert eine Menschenmenge mit den Leichen im Keller. Eine Frau bringt eine ganze Stadt zu Jesus. Ganz unterschiedliche Arten und Weisen, begeistert von Jesus zu reden. So unterschiedlich, wie wir auch unterschiedlich sind. Ich freue mich drauf und ich hoffe, dass wir auch irgendwie begeistert werden. Und dass wir dabei erkennen, wie wir auf unsere eigene Art authentisch echte Begeisterung teilen können. Und das ist unser Start. Paulus in Athen. Paulus argumentiert in der Apostelgeschichte, Kapitel 17, die Verse 22 bis 34 finden wir das. Paulus ist allein in der Weltkulturhauptstadt. Ich finde das faszinierend. Das Evangelium trifft auf die geballte Intelligenz der damaligen Welt. Ein kleiner Apostel, Paulus heißt ja der Kleine, ein kleiner Apostel gegen eine Stadt voller Götterstatuen, voller Pracht und Herrlichkeit, voller Philosophen. Ist das ein Match so ähnlich wie Andorra gegen Spanien? Oder ist es ein Match so wie Niederlande gegen Dänemark, wo man eigentlich vorher schon gewusst hat, wer gewinnen wird und sich dann getäuscht hat? Paulus ist kein Tourist, auch kein Fußballfan, der da hinreist. Er ist kein Tourist, er schaut sich die Stadt ganz genau an, mit wachen Augen. Und die Stadt ist überwältigend. Sie ist überwältigend schön. Voll herrlicher Architektur und voller Statuen, ungefähr 3000 Götterstatuen. Ein römischer Satiriker hat angeblich gesagt, es ist einfacher in Athen einen Gott zu finden als einen Menschen. So voll war die Stadt mit Götterbildern. Die goldene Spitze der Statue von Athene im Parthenon war 60 Kilometer weit zu sehen. Und diese Pracht, die hat Paulus nicht überwältigt. Nein, wenn du da schaust in Apostelgeschichte 17, Vers 16, da steht, dass er im Inneren aufgewühlt war. Die Übersetzungen sagen da ganz interessante Sachen. Luther zum Beispiel übersetzt, diese Pracht und was er da zu sehen bekam, hat ihn ergrimmt. Hoffnung für alle, Einheitsübersetzung, sagen, dass sie ihn zornig gemacht hat. Andere wieder übersetzen, im Innersten empört und erschüttert. Warum war das so? Paulus war begeistert von Jesus. Er war begeistert von Jesus. Jesus hat für ihn die höchste Priorität, den größten Stellenwert, die größte Bedeutung gehabt. Jesus ist der menschgewordene Gott, der auf die Welt gekommen ist und ein Leben gelebt hat, wie sonst keiner, noch niemals vor ihm. Und der gestorben ist für unsere Sünden und auferstanden ist. Und der jetzt aufgefahren ist in den Himmel. Also er ist bei Gott auf dem Thron und dort regiert er und alles ist ihm unterworfen. Jesus ist der, durch den und zu dem hin alles geschaffen ist. Er ist der Herr. Paulus war begeistert von Jesus. Aber in dieser Stadt wird Jesus nicht verehrt. In dieser Stadt wird der lebendige Gott nicht verehrt, sondern die toten Kräfte der Natur werden vergöttert. Und das bringt ihn dazu zu reden. Er redet in der Synagoge, er redet auf dem Marktplatz, jeden Tag diskutiert er, er argumentiert und er wird von Philosophen angegriffen, die bringen ihn schließlich zum Areopag. Das ist der älteste und würdigste Gerichtshof in ganz Griechenland. Der entscheidet darüber, welche Religionen, welche Sitten und Moralvorstellungen zulässig sind. Und da steht er jetzt, der kleine Apostel Paulus, und soll Auskunft geben über seinen Glauben. Und seine Rede, die ist sicher viel länger gewesen. Ich meine, was ich jetzt gerade vorgelesen habe, war in unter 2 Minuten erledigt. Er hat sicher länger als 2 Minuten reden dürfen. Und Lukas, der Verfasser der Apostelgeschichte, gibt uns in den Reden in der Apostelgeschichte immer nur so die Eckpunkte und die Zusammenfassung. Aber diese Eckpunkte, die haben es schon in sich und die schauen wir jetzt genauer an. Als erstes sehen wir, was Paulus in der Einleitung sagt, wie höflich er ist, wie genial und informiert er anknüpft und das an die Situation seiner Zuhörer. Er kennt sich aus. Er kennt die traditionelle Anrede, die man verwenden muss. Ihr Männer von Athen, so wie Demosthenes, so wie Sokrates, sagt er das auch. Andres Athenaioi, sagt er. Er weiß, wie er da reden muss. Und er zitiert die griechischen Dichter und Philosophen. Er hat einen genialen Anknüpfungspunkt gefunden. Er sagt, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Ja, das sieht man ja wirklich in dieser Stadt. Und besonders sieht man es daran, sagt er, dass ich diesen interessanten Altar gefunden habe, der einem unbekannten Gott geweiht ist. Ein genialer Anknüpfungspunkt, dieser seltsame Altar. Also so fängt er an, er macht die Leute nicht fertig wegen ihrem Götzendienst. Er verteufelt es nicht von Anfang an. Und das hätte auch überhaupt keinen Sinn. Die Leute würden ja gar nicht mehr zuhören dann, wenn er gleich so anfangen würde. Nein, er fängt höflich an, bescheiden. Und er fängt an mit dem, was sie selbst über sich zugeben. Sie sagen ja mit diesem Altar, dass sie nicht alles über die Götter wissen. Sie geben ihre Unwissenheit ja zu. Nur weil die Athener etwas nicht wissen, heißt es nicht, dass niemand etwas wissen kann. Paulus ist überzeugt davon, dass er selbst Informationen bekommen hat, die die Athener noch nicht haben. Informationen über diesen unbekannten Gott. Und das möchte er ihnen jetzt erklären, weitersagen und sie davon überzeugen. Er sagt ihnen 3 wichtige Dinge über Gott. Er sagt ihnen, dass Gott der Urheber ist, Gott ist der Vater und Gott ist der Richter. Gott ist der Urheber, sagt er. Der Gott, von dem ich rede, das ist der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist. Er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhänden gemacht sind. Auch wird er nicht von Menschenhänden bedient, als ob er noch etwas nötig hätte, da er selbst allen Leben und Luft zum Atmen und alles gibt. Der Gott, der hat aus einem jedes Geschlecht der Menschen gemacht, damit sie die ganze Erde bewohnen, und er hat die Zeit ihres Bestehens und die Grenzen ihres Gebietes bestimmt. Gott ist der Urheber. Gott hat alles gemacht. Nicht nur die Menschen, sondern alles. Die große Frage in der Philosophie lautet, warum gibt es etwas und nicht vielmehr nichts? Warum gibt es überhaupt etwas? Das ist eine schwierige Frage. Und die Antwort, die wir als Christen geben, lautet, Gott hat das gemacht. Und nicht nur das, Gott ist auch der Urheber des Lebens. Paulus sagt ganz klar, Gott ist verantwortlich dafür, dass es Menschen gibt. Aber schau genau hin. Er sagt nichts darüber, wie genau Gott die Menschen gemacht hat. Auf welche Art Gott es gemacht hat, sagt er da nicht. Es ist da jetzt nicht so zentral und so wichtig an der Stelle. Wichtig ist, Gott hat sie gemacht, so wie er auch alles andere gemacht hat. Und er gibt den Wesen alles, was sie brauchen. Er hat die Welt nicht nur gemacht, das heißt, er ist nicht nur der Urheber, der das gestartet hat, sondern er ist auch der Erhalter, der das jetzt im Moment alles im Sein erhaltet. Er gibt den Wesen alles, was sie brauchen. Und er ist der Gestalter. Also wenn du fragst, das ist die zweitwichtigste und schwierigste Frage in der Philosophie, warum ist denn unsere Welt so geordnet und menschenfreundlich und gleichförmig? Wenn du das fragst, dann sagen wir Christen als Antwort, Gott ist dafür verantwortlich. Er hat es so gemacht. Er ist aber noch viel mehr. Er ist nicht nur der, der das gestaltet und im Leben erhaltet, sondern er lenkt auch die Geschichte. Er ist der Herr über die Geschichte, denn er bestimmt, wo die Menschen leben, wie die Reiche bestehen, wie lange sie bestehen, in welchen Grenzen und wann sie untergehen. Und es sind immer Reiche entstanden und wieder untergegangen, überall auf der Welt. Hat es immer wieder Kriege, Revolutionen und neue Reiche gegeben. Ist nichts Neues. Gott ist der Herr über die Geschichte, er regiert, er hat die Zügel nicht aus der Hand gegeben. Er ist viel größer, als wir uns das vorstellen. Er ist viel größer, weil er hat alles gemacht. Er hat die Menschen gemacht, er regiert die Geschichte. Und deswegen, sagt Paulus, ist es nicht sinnvoll, Gott in einen Tempel einzusperren und ihn aus dem Rest des Lebens auszusperren. Es macht keinen Sinn. Es ist nicht sinnvoll, zu versuchen, Gott mit Geld oder mit Opfern zu bestechen. Als ob er irgendwas nötig hätte. Er hat nichts nötig. Und alles, was wir ihm geben können, hat er gemacht. Wir haben es, weil er es uns gegeben hat. Und es existiert zurzeit, weil er es im Sein erhält. Wegen ihm. Es ist nicht sinnvoll, Gott den Tempel wegzusperren, und es ist nicht sinnvoll, ihn mit Opfern zu bestechen. Denn Gott ist der Urheber von allem. Das ist das Erste, was Paulus sagt. Das Zweite ist, Gott ist der Vater. Gott ist nicht nur der Urheber, irgendwie weit weg oder so eine Art Regierung in einer fernen Hauptstadt. Gott ist der Vater. Gott möchte eine Beziehung haben zu Menschen. Gott hat die Menschen gemacht, dass sie die Erde füllen, sagt Paulus in Athen, und ihn suchen. Er hat die Menschen gemacht, Vers 27, dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tastend fühlen und finden möchten, obwohl er ja keinem von uns wirklich fern ist. Denn in ihm leben und weben und sind wir, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben, denn wir sind auch sein Geschlecht. Da wir nun Gottes Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, das Göttliche sei so wie Gold und Silber oder Stein, so wie ein Gebilde der Kunst und der Erfindung des Menschen. Gott ist der Vater. Er möchte, dass wir ihn suchen. Er möchte, dass die Menschen sich nach ihm ausstrecken und ihn kennenlernen. Gott ist der Vater der Menschen. Das heißt nicht, dass Gott ein Mensch ist. Und das heißt auch nicht, dass wir Gott sind. Und das heißt auch nicht, dass zwischen uns und Gott alles passt. Ganz im Gegenteil. Meine, es gibt viele Beziehungen, Familien auf dieser Welt, die zerrüttet sind. Und unsere Beziehung zu unserem Vater im Himmel ist auch zerstört. Das bedeutet das alles nicht, dass Gott der Vater ist, dass alles passt. Aber was es bedeutet ist, Gott hat uns gemacht und er möchte, dass wir zu seiner Familie gehören. Sogar ein paar griechische Dichter haben das ganz richtig gesagt. Paulus zitiert da Dichter und man kennt sie auch mit Namen sogar. Also der eine heißt Kleantes, der andere heißt Eratus. Und was er davor sagt, klingt so ein bisschen wie ein Zitat von Epimenides. Er hat sich wirklich ausgekannt. Er wusste, mit wem er redet. Aber die Dichter haben das richtig gesagt und Paulus zitiert sie ungeniert, die Heiden, weil sie etwas Wahres gesagt haben. Unser Leben, haben sie gesagt, ist jetzt bedingt durch Gott und erfüllt in Gott, weil Gott unser Vater ist. Und wir Menschen wissen das. Tief in uns steckt die Sehnsucht nach einer Beziehung, die über alles hinausgeht, was diese Welt zu bieten hat. Nach dieser einzigartigen Beziehung steckt tief in uns drinnen. Wir sehnen uns danach. Und das Tolle ist, diese Beziehung ist möglich. Gott ist ja nicht fern von einem jeden von uns. Er ist ganz nah und er möchte jede und jeden wieder in seine Familie aufnehmen. Aus all dem folgt jetzt einmal, dass Gott eine Person ist. Eine Person, die uns Beziehung anbietet. Deswegen ist Gott sicher keine materielle Sache. Irgendwie eine Statue oder sonst irgendetwas, was Menschen gemacht haben. Gott ist auch kein selbstgemachter Begriff. Keine menschengemachte Vorstellung. Er ist keine Erfindung. Er ist eben nicht so wie ein Gebilde der Kunst oder der Erfindung der Menschen. Die Konsequenz aus dem ist, dass Gott eine Person ist, dass wir darauf angewiesen sind, dass er sich uns offenbart. Das ist bei jeder Person so. Du kannst mich nur kennenlernen, ich kann dich nur kennenlernen, wenn du etwas von dir her weitergibst. Wenn ich dir etwas über mich zeige oder sage, dann kannst du mich kennenlernen. Das ist bei jeder Person so. Und das ist auch bei Gott so. Und Gott hat es getan. Er hat sich dazu entschieden, dass wir ihn kennenlernen können, dass er etwas über sich sagt. Sonst würden wir nie drauf kommen, wie er wirklich ist, wie wir ihn kennenlernen können, wie wir ihn finden, wie wir wieder zu seiner Familie gehören können. Das Gute ist, dass Gott eben redet. Er redet immer. Zu den Athenern hat er diesen kleinen Apostel Paulus geschickt. Zu uns hat er auch irgendwelche Menschen geschickt, die uns von Jesus erzählt hat. Er hat alles gesagt, was wichtig ist. Das kann man in der Bibel lesen. Gott hat dafür gesorgt, dass wir wahre und zuverlässige Informationen über ihn bekommen. In der Bibel. Und noch mehr, er ist selbst Mensch geworden. Er ist in Jesus auf der Erde gewesen, damit wir ihn richtig gut kennenlernen können. Und natürlich ist Jesus auf die Erde gekommen, damit er uns rettet, damit er diese zerstörte Beziehung wiederherstellt. Gott hat uns eine tiefe Sehnsucht nach ihm gegeben und er hat alles getan, damit diese Sehnsucht gestillt werden kann. Er ist nicht nur der Urheber, sondern er ist auch der Vater. Das Dritte, was Paulus sagt, ist, dass Gott der Richter ist. Er sagt, nachdem Gott nun über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall ihre Einstellung ändern sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er über die ganze Menschheit Gericht halten wird, in Gerechtigkeit, durch einen Mann, den er bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Gott ist der Richter, Gott ist gerecht. Und er wird eines Tages ein gerechtes Gericht halten über alle. Das bedeutet, dass es einen absoluten Maßstab gibt für unser Leben. Es gibt wirklich einen Unterschied zwischen Gut und Böse. Wir Menschen wissen das tief in uns drinnen. Wir wissen, dass es einen Unterschied zwischen Gut und Böse gibt. Auch wenn es heute viele Philosophien gibt, die uns einreden wollen, dass es das nicht wirklich gibt. Vor einem Monat habe ich einen Vortrag in Wien gehalten über die Beziehung zwischen christlichem Glauben und Naturwissenschaft. Und hinterher habe ich mit einem freundlichen Atheisten lang geredet. Wir sind auf dieses Thema gekommen und er hat mir gesagt, dass es diesen Unterschied zwischen Gut und Böse nicht wirklich gibt, sondern unsere Gesellschaft vereinbart halt irgendwie, was wir gut nennen und was wir schlecht nennen. Und dann habe ich gesagt, echt? Also wenn ich die richtig verstehe, dann bedeutet das ja auch, wenn wir jetzt in Österreich Wenn jetzt die Mehrheit in Österreich beschließt, alle Menschen, die in Österreich leben und aus einem bestimmten Land kommen, jetzt ist ja gerade EM, Fußball-WM, du kannst dir eins von den Ländern aussuchen, die nicht gewinnen soll. Also wenn wir jetzt beschließen, dass alle Menschen, die in Österreich leben und aus einem bestimmten Land kommen, dass die umgebracht werden, ist das dann auf einmal okay, oder? So habe ich die jetzt verstanden, das sagst du mir. Da hat er dann ein bisschen gezögert. Und ich habe gesagt, jetzt sei konsequent. Vorhin hast du gesagt, man muss konsequent sein. Das kommt raus bei deinem Denken. Und dann hat er gesagt, na, es gibt ja auch die Menschenrechte. Dann habe ich gesagt, ja, woher kommen die Menschenrechte? Menschenrechte kommen aus der Französischen Revolution. Französische Revolution hat diese Werte aus der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Und die haben sie aus der englischen Rechtsphilosophie, die geprägt ist von christlichen Werten. Menschenrechte haben wir wegen dem Christentum. Das ist die einzige Begründung dafür. Es gibt diesen Unterschied zwischen Gut und Böse. Das wissen wir alle in uns drinnen. Und die einzige Erklärung dafür ist, Gott existiert. Und Gott ist gut. Deswegen gibt es tatsächlich diesen Unterschied. Gott ist gut. Das bedeutet auch, dass er das Böse nicht ungestraft übersehen wird. Deswegen wird es ein Gericht geben. Aber an dieses Gedicht denken müssen wieder von Kurt Marti. Am Freitag haben wir eine Beerdigung gehabt. Und auf dem Friedhof, da waren auf der Seite all die großen Gräber, Grabanlagen, Familien, Ruhestätte der Familie sowieso. 3 Meter breit, 4 Meter hoch. So war das auf der Seite. In der Mitte waren die kleinen Gräber. Und da ist mir dieses Gedicht wieder eingefallen, das davon handelt, dass Gott ein Gericht halten wird. Kurt Marti. Das könnte manchen Herren so passen, wenn mit dem Tode alles beglichen, die Herrschaft der Herren, die Knechtschaft der Knechte bestätigt wäre für immer. Das könnte manchen Herren so passen, wenn sie in Ewigkeit Herren blieben im teuren Privatgrab und ihre Knechte Knechte in billigen Reihengräbern. Aber es kommt eine Auferstehung, die anders, ganz anders wird, als wir dachten. Es kommt eine Auferstehung, die ist der Aufstand Gottes gegen die Herren und gegen den Herrn aller Herren, den Tod. Gott wird eines Tages für Gerechtigkeit sorgen. Und die Opfer, die in dieser Welt nur leiden, und die Täter, die in dieser Welt ungestraft davonkommen, es wird nicht so bleiben, weil Gott ist gut. Und das ist eine super Nachricht, dass Gott gut ist und ein Gericht halten wird. Es gibt ein Gericht. Deswegen, sagt Paulus, fordert Gott jetzt alle Menschen auf, überall ihre Einstellung zu ändern, zu ihm zurückzukommen und die Sachen zu bereinigen, die in diesem Gericht verhandelt werden. Es gibt eine Chance, dem Gericht zu entkommen, durchs Gericht zu bestehen. Und das ist, wenn jemand schon vorher den Preis bezahlt, die Strafe bezahlt. Und das ist das, was Jesus für uns macht am Kreuz. Das ist der einzige Ausweg aus dem Gericht. Woher wissen wir das? Paulus sagt, dass Gott das alles bewiesen hat. Und zwar durch die Auferstehung eines Mannes von den Toten. Das ist natürlich Jesus. Es ist ganz klar, dass Paulus auch vor dem Areopag über Jesus geredet hat. Zuerst hat er ja in Athen dauernd über Jesus geredet, wie man lesen kann. Und dann auf dem Areopag hat er ja über die Auferstehung geredet. Das macht ja nur Sinn, wenn er auch was über den Tod und die Identität von diesem Mann geredet hat. Also er hat von Jesus geredet und von seinem Tod am Kreuz, wo er den Weg für uns zu Gott freigemacht hat, wo alles bereinigt wird, was zwischen uns steht und Gott. Und auch was zwischen uns als Personen steht. Auch das muss bereinigt werden. Die Auferstehung ist dabei der Eckpunkt, der Beweis. Wegen der Auferstehung wissen wir, dass Gott ein gerechtes Gericht halten wird. Wegen der Auferstehung wissen wir, dass wir umdenken müssen. Deswegen können wir Gott nicht als Götzen verehren. Wir können ihn nicht mit Geld oder Opfern oder guten Werken irgendwie den Arm verdrehen, damit er endlich mal den Segen sprudeln lässt. Wir müssen unsere tote Religion, unsere falschen Vorstellungen über Gott loslassen und Gott so suchen, wie er will. Nämlich in Jesus Christus. Was tut Paulus in Athen? Er argumentiert. Er sagt, Gott ist der Urheber, deswegen gibt es überhaupt etwas. Er sagt, Gott ist der Vater, deswegen haben wir so eine Sehnsucht nach ihm in uns. Und er sagt, Gott ist der Richter, deswegen gibt es einen Unterschied zwischen Gut und Böse. Und das alles ist wahr, bewiesen, weil Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist. Paulus ist begeistert von Jesus. Jesus ist für ihn wichtiger und schöner und herrlicher als die Pracht und Herrlichkeit von Athen. Er ist der Erhalter und Schöpfer der Welt, der in Jesus Christus Mensch geworden ist. Durch den wird die Beziehung zu Gott wieder möglich. Alle Menschen im ganzen Wels und in der ganzen Welt müssen ihre Einstellung ändern. Deswegen. Denn wir sind verantwortlich für unsere bösen Taten und die werden gerichtet. Und vor Gericht rettet uns nur Jesus Christus. Seht ihr, wie groß dieser Gott ist, von dem Paulus da redet? Gott ist der Anfang und er ist auch das Ende. Er ist gut, aber ist auch ganz nah. Die gute Nachricht von Jesus schließt alles mit ein. Sie ist größer, sie reicht weiter, sie ist näher und sie ist wahr. Was folgt aus dem allen? Vielleicht bist du so ähnlich wie der Paulus, begeistert von Jesus und du argumentierst gern. Mach's wie er, sei höflich und sei informiert. Paulus hat die Athener genug geliebt, um ihre Schriftsteller zu lesen. Er hat gewusst, wo er anknüpfen kann bei ihnen. Er war nicht ein Fremder, der da gestanden ist und irgendwas geredet hat, von dem sie keine Ahnung gehabt haben. Mach's wie Paulus, rede über die richtigen Dinge. Verbeiß dich nicht in Themen, die nicht so zentral sind wie der Tod und die Auferstehung von Jesus. Ich habe da wieder an meinen Schulfreund denken müssen. Wir sind jahrelang mit dem Bus nach der Schule heimgefahren. Er hat 2 Dörfer früher aussteigen müssen und ganz oft haben wir miteinander im Bus diskutiert. Sehr oft über das Thema Evolution. Und ich habe ihm alles reingedrückt. Razemat oder DNA und Mutation und alles. Natürlich nichts drüber gewusst. 14 oder so. Aber wir haben diskutiert. Und diese Diskussionen haben nichts gebracht. Manchmal haben wir aber nicht jetzt über das geredet, sondern über Jesus. Die waren anders. Da ist was hängen geblieben. Verbeiß dich nicht in Themen, die nicht so zentral sind wie Jesus. Frag dich einfach, ist es dein Ziel, dass die Menschen um dich herum genau alles ganz gleich glauben wie du, oder ist es dein Ziel, dass Jesus groß gemacht wird? Deswegen hätte Paulus vielleicht vorhin auf unsere Schauspieler so reagiert. Er hat gesagt, ihr Jungs und Mädels von Wels, ich sehe, dass ihr euch mit wichtigen und ernsten Themen beschäftigt. Tiefe Gedanken macht ihr euch. Das ist toll. Ihr wisst, dass es nicht egal ist, was ein Mensch ist. Die große Frage ist, steckt ein Gott dahinter? Der Gott, der dafür gesorgt hat, dass es überhaupt etwas gibt, dass es unser Universum gibt und dass die Erde so menschenfreundlich ist, der hat auch gesorgt dafür, dass es Menschen gibt. Wie genau er das getan hat, ist jetzt nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass er es getan hat und dass wir Menschen für ihn etwas Besonderes sind. Gott sehnt sich nach einer Freundschaft mit uns. Als unser Vater möchte er uns in seine liebenden Arme nehmen. Eines Tages werden wir ihm gegenübertreten. Und dann ist nicht wichtig, was du genau über die Entstehung der Menschen gedacht hast, sondern wichtig ist etwas anderes. Es ist wichtig, wie du mit dem Leben, das Gott dir gegeben hast, umgegangen bist. Wir werden gerichtet. Und es gibt nur eine Rettung. Jesus, der menschgewordene Gott, der für uns gestorben ist. Wenn du an ihn jetzt glaubst, dann kannst du das Gericht bestehen. Gott hat das alles bewiesen, indem er Jesus von den Toten auferweckt hat. So ähnlich hätte vielleicht Paulus reagiert. Wir wissen es natürlich nicht. Aber wir sollten über die Hauptsache reden. machen wir Jesus groß. Das bedeutet für uns als Gemeinde, dass wir auch den Auftrag haben, so zu argumentieren. Nicht jede von uns und nicht jeder von uns wird mit Philosophen diskutieren, ist eh klar. Aber trotzdem müssen wir als ganze Gemeinde solche Situationen schaffen. Deswegen laden wir ja zu Vorträgen über Gott und die Welt ein. Und wir laden dazu gläubige Experten ein, die kompetent über ihr Thema reden können. Deswegen gibt es bei uns in der Gemeinde diesen Kurs, Christsein entdecken, bei dem wir alle Fragen, die uns zum Markus-Evangelium einfallen, bei dem Kurs Christsein entdecken, da stellen wir alle Fragen, die uns zu dem Markus-Evangelium einfallen. Und deswegen predigen wir auch so, dass wir verstanden werden, hoffentlich. Wenn das nicht so ist, dann sagt mir das bitte. Ich weiß das nicht, ob ihr das verstehen könnt. Ihr müsst mir das sagen. Ich bin echt auf euch angewiesen. Wir predigen so, hoffentlich, dass wir verstanden werden. Und wir sagen immer wieder Gründe dafür, warum das wahr ist, was wir predigen. Wie reagieren jetzt die Menschen darauf? Wie haben sie denn in Athen reagiert? Als sie aber von der Totenauferstehung hörten, spotteten einige Zuhörer. Ja, es ist möglich, dass Menschen lachen. So war es in Athen. Paulus hat trotzdem nicht aufgegeben. Auch in der nächsten Stadt lesen wir, dass er wieder diskutiert hat und wieder Jesus verkündet hat und Argumente gebracht hat für den Glauben. Andere reagieren vielleicht so: Wir wollen darüber später mehr von dir hören. Vielleicht bist du da und hast zum ersten Mal gehört, dass es für den christlichen Glauben gute Gründe gibt, dass der auf guten Gründen basiert. Möchtest du die Gründe kennenlernen? Dann hätte ich für dich ein paar Bücher, die ich dir leihen kann. Sehr gutes Buch. Warum Gott? Da werden ganz viele bekannte Einwände gegen Gott und ganz viele gute Argumente für Gott vorgestellt. Das ist super zum Lesen. Oder die Tatsache der Auferstehung. Ich meine, heute habe ich darum gesagt, Gott hat es bewiesen durch die Auferstehung. Ja, aber ist die Auferstehung bewiesen, müssen wir uns fragen. Leider das Buch aus, falls dir das interessiert. Oder das beste Buch überhaupt, neben der Bibel. Aus gutem Grund von Jürgen Spieß. Das kann ich da auch sehr empfehlen und du kannst es von mir ausleihen. Vielleicht geht es dir so. Finde raus, ob die Sache stimmt. Anderen ist es vielleicht so gegangen, Vers 34. Einige schlossen sich ihm an und glaubten. Unter ihnen auch Dionysius, ein Mitglied des Gerichtshofes auf dem Areopag, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Vielleicht bist es du. Vielleicht weißt du, dass die Sache mit Jesus wahr ist. Und du fragst dir jetzt nur mal, ja, wie kann ich denn ein Leben mit Jesus anfangen? Wenn du das tun möchtest, dann schenke ich dir dieses grüne Heft, wo Jesus draufsteht. Wenn du heute dein Leben mit Jesus anfangen möchtest, komm her zu mir und ich schenke dir das Heft. In dem steht nochmal zusammengefasst, wer Jesus ist und wie man ein Leben mit ihm anfangen kann. Das schenke ich dir gerne, wenn du das möchtest. Und die ganze Sache ist nicht schwer oder nicht kompliziert. Wir haben ja gelesen, Gott ist nicht fern von einem jeden von uns. Er ist da. Er hört uns, wenn wir mit ihm reden, und er möchte gern, dass wir ihn suchen und ihn finden und ihn kennenlernen. Als unseren Urheber, Erhalter, Gestalter, als unseren Vater und auch als unseren Richter. Beten wir.